7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen in dieser Episode gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 49. Die bringt frische Zahlen des Kupferproduzenten Aurubis, die Vergabe der Bundesliga-Medienrechte steht an und wir können noch etwas mehr über Fußball sprechen, denn bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG gibt es eine Hauptversammlung und auf der geht es auch um Finanzierung. Zunächst aber schauen wir auf ein Thema, das diese Tage die Stahlbranche und eigentlich kann man glaube ich sagen die gesamte Industrie in Deutschland ziemlich erschüttert hat. ThyssenKrupp Steel plant einen massiven Stellenabbau und die Details dazu, die hat mein Kollege Franz Kongbui dabei. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, dieser Stellenabbau, der fällt ja jetzt in eine Zeit, in der hier in Deutschland ohnehin einiges im Argen liegt in der Industrie. Es gab ja zuletzt mehrere Ankündigungen von Stellenstreichungen, unter anderem bei Schaeffler, Bosch, bei VW und jetzt Thyssen.
Ja, und das bei ThyssenKrupp, das war nochmal eine Hammer-News obendrauf. 40% der Arbeitsplätze sollen bis 2030 wegfallen. Das sind 5.000 Stellen in Produktion und Verwaltung und dann noch 6.000 durch Verkäufe und Ausgliederungen. Und das ist schon fast ein Kahlschlag.
Das kommt ja jetzt, muss man sagen, leider nicht so richtig wahnsinnig überraschend. Die Industrie insgesamt steht seit Jahren unter Druck und bei ThyssenKrupp hatte man auch unter hohen Energiekosten zu leiden. Die internationale Konkurrenz nimmt zu, dass war ja da fast schon eine Frage der Zeit, bis mal drastische Maßnahmen kommen, oder?
Ja, aber dennoch ist der Umfang bemerkenswert. Sie wollen auch die Personalkosten um 10% senken, unter anderem durch weniger Bonuszahlungen. Das tut weh, gerade in einer Branche, die ohnehin nicht für Luxusgehälter bekannt ist. Aber angeblich soll es ja ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen.
Ja, das klingt fast schon ein bisschen wie ein Wunschtraum, oder? Also der Betriebsrat hat sich ja schon zu Wort gemeldet und hat auch gesagt, ohne den Ausschluss von Kündigungen werde es keine Verhandlungen geben. Und die Arbeitnehmervertretung, muss man sagen, hat auch traditionell bei ThyssenKrupp eine recht starke Position. Aber inwieweit sie das durchsetzen können am Ende, da wäre ich erstmal noch gespannt.
Ja, aber der Hintergrund des Ganzen ist ja nicht nur hausgemacht. Der weltweite Stahlmarkt hat Überkapazitäten. Aber bei ThyssenKrupp hat man es lange Zeit verpennt, dagegen zu steuern. Die gescheiterte Fusion mit Tata Steel vor ein paar Jahren, das war 2018, hätte eigentlich ein sinnvoller Schritt sein können. Aber letztlich ist das an den Auflagen der EU gescheitert, zumindest offiziell. Wobei es auch hieß, es sei eine Menge interner Widerstand im Spiel gewesen. Und nun sollen die Produktionskapazitäten von 11,5 auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen zurückgefahren werden. Und das ist ein deutlicher Einschnitt. Zwei Hochöfen sollen stillgelegt und der Standort Kreuztal-Eichen komplett geschlossen werden.
Gleichzeitig setzt ThyssenKrupp ja auch auf Grünstahl mit Direktreduktionsanlagen zum Beispiel. Das klingt nach Zukunft, aber auch schon so ein bisschen nach Prinzip Hoffnung. Die Rahmenbedingungen in Deutschland, Stichwort Energiekosten, sind ja da auch nicht ganz ideal, muss man sagen.
Naja, man fragt sich in der Tat, wie nachhaltig dieser Plan wirklich ist. Der Strukturwandel lässt sich nicht einfach wegdiskutieren und dass die Belegschaft und die Gewerkschaften nicht bloß zusehen werden, was die ganzen Veränderungen angeht, das steht fest. Die nächsten Monate werden ganz sicher noch hitzig.
Davon ist auszugehen. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Jetzt geht's aber erstmal um die schönste Nebensache der Welt. Wir reden über Fußball. Jetzt am Montag trifft sich die Hauptversammlung der Eintracht Frankfurt Fußball AG und spricht auch über Finanzielles. Ein Stichwort lautet Kapitalerhöhung. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich heute mit gleich zwei Kollegen. Bei mir sind Christoph Ruhkamp, Reporter im Unternehmensressort, und Detlef Fechtner, politischer Chefkorrespondent der Börsenzeitung. Erstmal schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo Sabine.
Hallo Sabine.
So, wir sortieren ein wenig die Stimmen und Detlef, ich fange mal bei dir an als langjähriger Beobachter der Eintracht und Teil der Eintracht Frankfurt Familie, kann man glaube ich an der Stelle sagen. Jetzt trifft sich die Hauptversammlung der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Der Laie, so wie ich, denkt bei Eintracht aber erstmal an den Verein, den Profifußballverein. Erklär doch mal bitte kurz, wie hängen denn Verein und AG zusammen letztlich?
Also der schlichteste Zusammenhang ist, der Verein ist Hauptaktionär der AG. Er hat 67,1% und das ist etwas, was sehr typisch ist jetzt für die Eintracht. Sie hat einen sehr starken Vereinsaktionär, Ankeraktionär und hat auch gleichzeitig aber Minderheitsaktionäre. Und das war das Besondere der letzten Jahre, die ja sehr erfolgreich gelaufen sind für Eintracht Frankfurt, dass es sozusagen ein Verhältnis auf Augenhöhe gab zwischen den Minderheitsaktionären und dem Hauptaktionär. Und ich glaube, bei dem, was man jetzt vorhat, will man davon auch relativ vieles bewahren. Da kommen wir aber im Detail noch später zu.
Genau, da steigen wir jetzt mal ein. Denn warum trifft sich die Eintracht Fußball AG? Sie möchte unter anderem über das Thema Kapitalerhöhung sprechen. Und Christoph, da hast du dich ja schon etwas eingehender mit befasst. Vielleicht zunächst mal die Eintracht, der Detlef sagte gerade schon, hat sich sportlich gut entwickelt und hat jetzt auch mal eine Bewertung vornehmen lassen. Was ist denn eine Eintracht wert? Was sagen denn die Experten?
Ja, da hat die Eintracht eine Investmentbank damit beauftragt, um es richtig genau zu wissen. Und diese Investmentbank, das ist Nomura. Die haben ein Bewertungsgutachten gemacht und dabei ist rausgekommen, dass der Eigenkapitalwert, also nach Abzug der Schulden, die liegen ungefähr bei 60 Millionen Euro, dass der Eigenkapitalwert bei 503 Millionen Euro liegt. Und daraus ergibt sich jetzt auch indirekt dann die Höhe der Kapitalerhöhung.
Rechne doch mal vor, dann müssen wir es nicht selbst machen.
Ja, die Eintracht als Verein hat mal vor 2 Jahren beschlossen, dass der Anteil des Vereins an der Profifußball AG nicht tiefer sinken soll als 60%. Er ist jetzt bei 67,9% und daraus errechnet sich eine Höhe der Kapitalerhöhung von 66 Millionen Euro. Das liegt daran, es werden neue Aktien ausgegeben und wenn die von jemand anders erworben werden als dem Verein, dann würde der Anteil des Vereins verwässert und würde sinken bis auf 60%. Das darf er ja, darf aber nicht tiefer sinken. Deswegen kann die Kapitalerhöhung bei einer Gesamtbewertung des Vereins von 503 Millionen Euro auch nicht höher sein als 66 Millionen Euro.
Jetzt hat ja der Verein als Hauptaktionär auch schon gesagt, dass man nach Möglichkeit bei dieser Kapitalerhöhung, so sie denn zustande käme, nicht auf Einfluss verzichten möchte. Fragt man sich natürlich, macht es das für einen Investor nicht eher unattraktiv? Wen hat man denn da vor Augen als möglichen?
Ja, da muss man vielleicht einige Sachen noch vorausschicken. Also erstens wird jetzt nicht direkt von der Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung beschlossen, sondern es werden 3 verschiedene Pläne für verschiedenen Ablauf der Kapitalerhöhung vorgelegt. Und dann werden die Mitglieder nochmal sozusagen um Erlaubnis gefragt. Und dann wird eine weitere Hauptversammlung im kommenden Jahr darüber beschließen, was gemacht wird. Und in der präferierten Variante vom Vorstand, also Option Nummer 1 sozusagen, wird es kein Bezugsrecht für die Aktionäre neben dem Verein geben. Das würde bedeuten, dass nur der Verein die neuen Aktien zeichnet, beziehungsweise eine Tochter des Vereins. Und gleichzeitig wird dem Vorstand auch die Möglichkeit eingeräumt, einzelne bestehende Aktionäre anzusprechen, ob sie vielleicht doch noch ein paar Aktien zeichnen. Ich würde daraus ableiten, dass der Wunsch eigentlich ist, dass die bestehenden Aktionäre nicht noch größer werden und mehr Einfluss haben. Und man möchte, wenn schon neue Aktionäre dazukommen, trotzdem keinen verminderten Einfluss des Vereins haben. Und deswegen möchte man, wenn neue Aktionäre dazukommen, dass die ihr Stimmrecht abtreten an den Verein, beziehungsweise gleichgerichtet abstimmen.
Das ist ja das Interessante, wenn wir über Fußballvereine reden, da geht es eben um ganz viele Nebenbedingungen. Es geht darum, dass wir sozusagen die Fanszene dafür gewinnen müssen. Das ist sozusagen auch ein psychologisches Investment, dass man das hinbekommt, ohne jemanden zu verbrellen. Und in Frankfurt ist das eben in den letzten Jahren vergleichsweise gut gelaufen. Man hat insgesamt 40 Millionen in den Verein an Kapital hereinbekommen und hat trotzdem diese Balance zwischen den Aktionären ganz gut hinbekommen. Und deswegen geht es jetzt darum, über sehr komplizierte Nebenbedingungen, bei denen auch noch die ein oder andere Frage offen ist. Der Christoph hat es ja angedeutet, es gibt mehrere Optionen, das wieder hinzubekommen, Kapital und auch neue Aktionäre in den Verein zu bekommen, die ja auch bereichernd sind für den Verein, weil sie vielleicht auch Kompetenzen für das Thema E-Sport oder sonst was mitbringen.
Was wäre denn strategisch dann ein Einsatzbereich, wenn man diese Kapitalerhöhung tatsächlich vornehmen würde und es kämen frische Mittel rein? Was soll denn mit dem Geld dann passieren?
Ja, dazu habe ich mit dem Finanzvorstand der Eintracht gesprochen und er hat mir erklärt, dass es im Wesentlichen 3 Felder gibt für die Verwendung dieses Gelds, der 66 Millionen Euro. Das ist einmal die Stärkung des Eigenkapitals, die Liquiditätsvorsorge und der Schuldenabbau. Und das Allerwichtigste von diesen drei Punkten ist die Liquiditätsvorsorge. Das heißt, man will in dem Moment, wo etwas weniger Geld reinkommt, als man geplant hat, oder etwas mehr rausgeht, als man geplant hat, will man gewappnet sein. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass so ein guter und teurer Spieler wie der Omar Marmoush für eine Weile nicht verkauft wird, anders als man vielleicht irgendwann mal geplant hat. Er wird ja aber auch nicht ewig bei der Eintracht bleiben, denke ich mal, und eines Tages vielleicht dann doch gehen und dann kommt Geld rein. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hat man dann ein Liquiditätspolster, wenn man diese Kapitalerhöhung macht.
Ja, der Christoph sagt das, auch das ist fußballspezifisch. Es gibt ja gute Gründe, dass man keine Einnahmen generiert an bestimmten Punkten, weil der Verein sehr davon profitiert, dass Omar Marmoush länger bei der Eintracht bleibt. Also das sind Sachen, die es auch manchmal für Banken etwas schwieriger machen, Fremdkapital zur Verfügung zu stellen. Deswegen geht es sehr stark immer um Eigenkapital und deswegen ist die Eintracht jetzt den Weg der Kapitalerhöhung gegangen.
Oder will ihn gehen.
Oder will ihn gehen. Entschuldigung, will ihn gehen. Wir sind ja noch in der Vorphase und Christoph hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es ein Beschluss ist, der noch andere Beschlüsse nach sich ziehen muss.
Also noch ein Stück Weg zu gehen, bis es soweit ist, wenn ich es zusammenfassen kann. Im ersten Halbjahr 2025 sind wir final schlauer. Bis dahin sind wir sozusagen in der Vorbereitung. Erste Schritte jetzt am Montag bei der Hauptversammlung der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns da mal durchgelotst habt, was da zu besprechen ist. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke, Sabine. Und wenn die Eintracht dann auch Champions League spielt, was wir ja alle hoffen, dann können wir diesen Dialog nochmal wiederholen, weil dann werden die Bewertungen noch weiter nach oben gehen.
Dann sprechen wir nochmal auf jeden Fall. Wir schauen mal noch auf einige weitere Unternehmen, bei denen in den nächsten Tagen Spannendes ansteht. Und eins davon, Franz, was du mitgebracht hast, ist die Aurubis. Am Donnerstag liefert die Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Und Aurubis, muss man sagen, hat uns ja einige Schlagzeilen beschert in den vergangenen Monaten. Es gab bei dem Kupferproduzenten Gewinneinbrüche, Übernahmespekulationen. Es gab ganz tragische, tödliche Werksunfälle. Und es gab den Betrug bei Metallen und bei Edelmetallen.
Genau. Außerdem gab es auch neue Gesichter in der Chefetage. Die jüngsten Zahlen und die Kursentwicklung zeigen, wie viel Bewegung derzeit im Unternehmen steckt. Am 23. September hatte der Multimetaller vorläufige Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr geliefert und auch eine erste Ergebnisprognose für den laufenden Turnus. Demzufolge hat Aurubis für das vergangene Geschäftsjahr einen Gewinn vor Steuern von 410 Millionen Euro erzielt. Das lag zwar innerhalb der eigenen Prognose, aber die Anleger hatten sich mehr erhofft. Und das hat den Aktienkurs zunächst um 10% einbrechen lassen.
Jetzt hat sich ja seither die Aktie, muss man sagen, ziemlich gut erholt, ist um rund 30% gestiegen. Und ein Grund dafür waren Spekulationen um Salzgitter und um mögliche Übernahmepläne durch Günther Papenburg und TSR Recycling. Was steckt denn da dahinter?
Ja, Salzgitter hält fast 30% an Aurubis. Und diese Beteiligung ist derzeit wertvoller als der gesamte Stahlkonzern Salzgitter selbst. Es gibt also Spekulationen, dass es dem potenziellen Bieter nicht nur um Salzgitter geht, sondern eben auch um die Kontrolle über Aurubis. Und das macht die Sache für Anleger und Beobachter besonders spannend.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass Dirk Rossmann, der den meisten als Drogerieunternehmer bekannt sein dürfte, dass der kürzlich auch bei Aurubis eingestiegen ist. Der hat eine Beteiligung von mehr als 10% mittlerweile aufgebaut. Ist das ein langfristiges Investment oder was hat der vielleicht für Pläne noch?
Ja gut, da wird viel spekuliert, aber es zeigt, dass Aurubis gerade für verschiedene Investoren attraktiv ist. Kupfer ist als Rohstoff essentiell für die Energiewende, etwa in der Elektromobilität und der erneuerbaren Energie. Und das dürfte Rossmann durchaus bewusst sein. Sein Investment könnte also strategische Gründe haben, die über kurzfristige Spekulationen hinausgeht.
Dann hattest du ja noch erwähnt, es gibt neue Gesichter in der Chefetage. Wen lernen wir denn da jetzt kennen?
Ja genau, Thoralf Haag ist seit September neuer Vorstandsvorsitzender und Steffen Hoffmann hat am 1. Oktober den Posten des Finanzvorstands übernommen. Beide stehen vor der Herausforderung, das Unternehmen nach turbulenten Monaten, haben wir ja drüber gesprochen, wieder zu stabilisieren. Und nächste Woche werden sie erstmals ausführlich Stellung zur Geschäftsjahresbilanz und zur weiteren Prognose nehmen. Dabei wird es interessant sein zu hören, wie sie die aktuellen Herausforderungen bewerten. Nicht zuletzt die Probleme auf den Beschaffungsmärkten und die höheren Anlaufkosten für strategische Projekte.
Strategie ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch strategische Weichenstellungen, die jetzt nicht nur Aurubis, sondern den gesamten Sektor letztlich betreffen. Kupfer bleibt ein zentraler Rohstoff für viele Zukunftstechnologien, aber der Markt ist sehr volatil. Also diese Branche muss mit Unsicherheiten leben, ne?
Ja, der Druck auf die Gewinne ist auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 300 bis 400 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. Das ist deutlich weniger als zuletzt. Und das zeigt, dass Aurubis auf einem schwierigen Weg blickt, selbst wenn die Aktie kurzfristig Erholung zeigt.
So, Franz, und jetzt können wir beide auch noch endlich mal über Fußball sprechen.
Yes!
Denn ebenfalls am Donnerstag geht eine Auktion zu Ende, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es geht um die Vergabe der Bundesliga-Medienrechte. Dann soll es auch endlich Klarheit darüber geben, wie viel die 36 Vereine der ersten und zweiten Liga dann ab der Spielzeit 2025-26 einnehmen werden. Die Erwartungen sind aber eher gedämpft, oder?
Ja, das stimmt. Momentan bekommt die DFL, also die Deutsche Fußballliga, rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison. Aber das dürfte schwer zu halten sein, denn das Konsumklima hat sich bekanntlich doch ziemlich abgekühlt. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass die Milliardengrenze erneut geknackt wird. Experten sagen, dass schon 900 Millionen ein gutes Ergebnis wären. Klar, die Clubs hoffen auf mehr, aber die Zahlungsbereitschaft für Sportrechte ist einfach nicht mehr das, was immer war.
Jetzt muss man sagen, diese Vergabe hatte ja ein gewisses Kuriosum. Sie findet ja nun als Wiederholung statt. Eigentlich hätte die Entscheidung längst schon gefallen sein sollen. Wer es nicht mehr genau vor Augen hat, holt uns doch nochmal ab. Was war denn los?
Naja, ein Grund für das Hin und Her war ein Streit zwischen Sky und DAZN. Sky hatte im Frühjahr das größte Paket bekommen, 196 Spiele, freitags und samstags nachmittags. Aber dann hat DAZN geklagt, denn der Streamingdienst hatte angeblich 400 Millionen pro Saison geboten, Sky hingegen nur 320 Millionen.
Und warum hat Sky dann trotzdem den Zuschlag erhalten?
Naja, es hieß, DAZN habe die Bankbürgschaft zu spät eingereicht. Zumindest kam das von der DFL. DAZN war aber anderer Meinung und fühlte sich verleumdet. Und das Ganze ging dann vor ein Schiedsgericht und das gab DAZN teilweise recht. Und deshalb ging die Auktion am 25. November von vorne los.
Wie stehen denn jetzt die Chancen für DAZN? Sieht es diesmal aussichtsreicher aus oder bleibt Sky immer noch Favorit?
Ja, Sky beteuert auf jeden Fall, dass sie top vorbereitet sind. Aber DAZN wird sicher wieder mitbieten. Es gibt auch Gerüchte, dass Amazon, die Telekom oder sogar RTL ins Rennen einsteigen könnten. Das würde dann für ordentlich Bewegung sorgen.
Und vielleicht ja doch auch noch für den einen oder anderen Euro mehr, der dann zu verteilen ist. RTL zeigt ja eigentlich zumindest derzeit die Länderspiele und die Europa League. Käme für die tatsächlich auch das teuerste Bundesliga-Paket mit in Frage?
Wohl eher nicht. Sie könnten aber kleinere Pakete ins Visier nehmen. Auch Sky sagt ja selbst, dass sie nicht um jeden Preis Paket B wollen. Vielleicht setzen sie eher auf Kombinationen wie die Konferenz am Samstagnachmittag und das Abendspiel.
Da kommt ja auch auf die DFL dann ein ziemlicher Balanceakt zu. Der Liga geht es ja vor allem auch darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen attraktivem Preis und Zahlungssicherheit.
Ja, das stimmt. Wie zu hören ist, hat die DFL in der für die Auktionen üblichen Abstimmung mit dem Bundeskartellamt die Vorgaben für Sicherheiten nach dem Konflikt mit DAZN nachgebessert. Zuverlässige und regelmäßige Einnahmen aus den Medienrechten sind insbesondere für die finanzschwächeren Vereine sehr wichtig. Und derzeit sind offenbar Zahlungen von 80 Millionen Euro im Verzug, davon 50 Millionen von DAZN, wie zu erfahren ist. Die DFL habe hier einen Aufschub bis Ende dieses Jahres gewährt.
Und was wird sonst noch wichtig in der kommenden Woche? Vom 30. November bis zum 8. Dezember läuft die Essen Motor Show, die nach eigenen Angaben größte Leistungsshow in Europa für Tuning und Motorsport. Am Mittwoch fällt bei der deutschen Börse die Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie. Und es steht die Jahrespressekonferenz des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller in Bad Homburg an. Am Donnerstag veranstaltet die BaFin ihre 6. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und am Freitag tagt in Hamburg der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Thema Cum-Ex. Vorgesehen ist die Befragung von mehreren Zeugen, unter anderem auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Und da stehen natürlich auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts. Alle Infos finden Sie außerdem in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 49. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag. Und es wird tatsächlich jetzt so langsam auch weihnachtlich. Das Wochenende markiert den ersten Advent und wir sind dann auch offiziell im Dezember. Franz, wie ist es bei dir? Schon alle Geschenke beisammen?
Nee, die Geschenke noch gar nicht. Gut, dass du mich überhaupt an den ersten Advent erinnerst. Ich muss erstmal dekorieren.
Und vielleicht den Adventskalender auch rechtzeitig eröffnen.
Genau.
Ihnen auf jeden Fall einen guten Start in die Adventszeit. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.